Ja, es war genau so, wie der Felix gesagt hat. Ich hatte plötzlich den Eindruck, eigentlich macht es ja, glaube ich, Sinn, dass wir uns im Vorfeld über Taufe Gedanken machen und die Bedeutung, dass wir auch wissen, für was entscheiden wir uns eigentlich oder um was geht es bei der Taufe wirklich. Und ich möchte mit einer Geschichte einsteigen. Ich möchte euch nämlich jemanden vorstellen. Und zwar den Morani. Der Morani ist als Elefantenbaby in der Wildnis geboren. Er hat zu einer Elefantenfamilie gehört, die ihren Alltag in der Freiheit gelebt hat. Und dort hat er sich so richtig wohl gefühlt. Das hat dem kleinen Elefant gefallen. Teil zu sein von dieser Herde, gut bewacht zu sein, gut beschützt zu sein, bis zu dem einen Tag, wo alles verändert hat. Sie haben die Motorengeräusche von Weitem gehört. Und plötzlich sind sie da gestanden, die Jäger. Und die Elefantenherde hat sich in Bewegung gesetzt. Also sie sind eben nicht da gestanden, sondern sie sind mit ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen. Die Elefantenherde hat sich in Bewegung gesetzt. Und immer wieder haben sie gemerkt, dass der kleine Morani zurückfällt, dass er mit ihrem Tempo gar nicht mitheben kann. Und irgendwann hat er sich ganz allein wiedergefunden in dieser Situation. Umzingelt von Menschen, die ihn gefangen genommen haben, die ihn abtransportiert haben, weggeführt von seiner Familie. Und wiedergefunden hat er sich an einem Ort, der ihm völlig unbekannt war, angekettet, allein und einsam. Da sehen wir den Morani, der noch schon viel, viel älter ist. Aber der Morani hat in diesen ersten Tagen mit aller Kraft probiert, sich von diesem Flock zu lösen. Er hat gezogen dran, er hat gerissen dran, er hat alles gemacht, was er nur konnte. Und jeden Abend ist er müde, enttäuscht und ohnmächtig eingeschlafen, nur um es am nächsten Tag wieder zu probieren. Und so ist das gegangen, tagelang, bis sich der kleine Elefant irgendwann seinem Schicksal ergeben hat. Und mit dem, dass er sich ergeben hat, hat sich in seinem Alltag etwas angefangen zu verändern. Obwohl er noch ein junger Elefant war, ein kleiner Elefant, hat man ihn zum Arbeiten geholt. Und je älter das der Elefant geworden ist, desto stärker und schwerer hat er natürlich arbeiten müssen, weil seine Kraft auch gewachsen ist. Man hat ihn eingesetzt, um Wälder zu roden, weil er Kraft hatte, ganze Bäume samt den Wurzeln auszureissen. Es war ein harter Alltag, den der Morani hatte. Und jeden Abend ist er wieder neu angebunden worden. Und so ist das gegangen. Sein ganzes Leben lang hat der Alltag von Morani genauso ausgesehen. Schwer arbeiten und am Abend wieder neu angebunden zu werden. Und der Morani, der Elefant, der fähig war, ganze Bäume mit den Wurzeln auszureissen, wäre nie auf die Idee gekommen, auch mal an seiner Kette zu reissen und den Pflock versuchen auszureissen. Er wäre erstaunt gewesen, wie einfach das geht. Aber er war gefangen in dieser Ohnmacht, die er erlebt hat als ganz kleinen Elefant. Und die Erfahrung, die hat sein Denken und sein Leben geprägt. Und hat verhindert, dass der Traum, den er jede Nacht träumt hat von seiner Herde, von seiner Familie, der Traum von der Freiheit in die Realität gekommen ist. Weil er so gefangen war von dem, was er erlebt hat. Bis dahin eine Geschichte von Morani. Und wenn ihr jetzt anfängt zu überlegen, was hat das für einen Zusammenhang mit der Taufe, dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Dann ist das Ziel erreicht. Ich werde euch da mit reinnehmen, um was es geht. Wir möchten gerne anhand von Römer 6 über das Thema der Taufe nachdenken. Man hätte auch einen anderen Text nehmen können. Aber ich hatte den Eindruck, wir sind jetzt in Römer 7 und 8 gewesen. Und Römer 6, wo das Thema der Taufe aufnimmt, stellt den Zusammenhang nochmal her, wo wir jetzt schon drin sind. Und darum ist es mir auch so wichtig, dass wir es eben anhand von Römer 6 nochmal machen. Und wenn wir jetzt einsteigen in den Text Römer 6, 1 bis 11, dann müssen wir wissen, warum der Paulus da so argumentiert und redet, wie er es macht. In diesem ganzen Brief entdecken wir immer wieder das gleiche Muster. Er erklärt etwas und dann überlegt er sich, was könnten jetzt die Leser von diesem Brief für einen Einwand bringen? Was könnten die meiner Erklärung entgegensetzen? Und mit genau so einem Einwand, mit einem Aber, wo er gehört bei seinen Lesern, fängt er auch im Römer 6 an. Und zwar nimmt er Bezug auf den Vers in Römer 5, den Vers 20. Und dort erklärt er, wie das funktioniert mit Sünde und Gesetz. Und dass die Sünde ja schon in der Welt war, bevor das Gesetz gekommen ist. Aber durch das Gesetz eigentlich erst klar geworden ist, was Sünde wirklich ist. Und dann sagt er, und das Gesetz, was hat das für eine Bedeutung? Es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlungen deutlich werden zu lassen. Also solange du nicht das Gesetz gehabt hast oder solange das Gesetz nicht da ist, ist es ja nicht so, dass die Sünde nicht bestanden wäre oder nicht vorhanden gewesen wäre. Aber durch das Gesetz ist sie in ihrer Bedeutung, in ihrer Schwere, auch in ihrem Ausmaß deutlich geworden. Weil es plötzlich einen Maßstab gegeben hat, wo man sein Verhalten daran hat können messen. Und dann geht er weiter. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Und jetzt könnte man das ja hören und denken, wie es dann eben in Römer 6, 1 kommt, heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Das wäre doch eigentlich noch gäbig, oder? Und so könnte man durchaus denken, ja, aber wenn es ja so ist, dass Gnade umso grösser wird, je mehr, dass ich sündige, ja, dann ist doch das eigentlich eine gute Sache mit dieser Sünde. Dann müsste ich ja umso mehr sündigen, dass Gnade umso grösser wird. Und Paulus reagiert auf das und sagt, natürlich nicht, vergiss es. Also wir können eigentlich in Wahrheit gar nicht ausdrücken, wie stark die Verneinung da ist. Also dem steht Tarzberg. Er sagt, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Warum? Wenn wir für die Sünde tot sind, können wir da weiter in ihr leben? Mit anderen Worten, er sagt, wenn du so denkst, dann hast du Gnade noch nicht verstanden, du hast Gottes Wesen noch nicht verstanden und du hast deine Identität noch nicht verstanden. Wir haben ja am letzten Sonntag über die Identität geredet. Dann hast du ganz wesentliche Sachen noch nicht verstanden. Er macht aber auch deutlich, dass da ein Rebell sich versucht, das Wort zu melden in uns, nämlich unsere sündige Natur. Und Gott schließt keinen Frieden mit dem Rebell in uns. Gott verurteilt den Rebell, unsere alte Natur, zum Tod. Und das ist mir ganz wichtig, dass man das versteht. Gott schließt keinen Frieden mit dem Rebell in uns. Er verurteilt ihn. Und er richtet ihn hin. Es gibt nur den Tod. Und Tod bedeutet Tod. Tod und Leben gleichzeitig geht nicht. Es geht nur entweder das eine oder das andere. Und wenn wir tot sind, dann leben wir nicht mehr. Und wer lebt, ist nicht tot. Und der Paulus sagt, habt ihr das verstanden? Wer der Sünde tot ist, heißt es da, oder? Wie können wir da noch weiter in ihr leben? Und dann nimmt er das Bild von der Taufe und sagt, ich erkläre es euch nochmal an dem Bild von der Taufe. Und wir werden es nachher dann gerade sehen. Er spricht die Gemeinde in Rom so an, dass er davon ausgeht, die sind alle getauft. Jeder ist getauft worden. Warum kann der Paulus von dem ausgehen? Weil Jesus selber gesagt hat und den Auftrag gegeben hat, wir sollen hingehen in die Welt und wir sollen das Evangelium predigen. Wir lesen in Markus 16 davon, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden ist, wird gerettet werden. So denken wir. Es steht aber nicht so da. Es steht nämlich, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, und da steht nicht und nicht getauft ist, weil wer ungläubig ist, wird sich nicht taufen lassen. Und wer ungläubig ist, wird nicht gerettet werden. In der damaligen Zeit war es klar, dass die Entscheidung für Jesus, das Gläubigwerden und die Taufe zeitnah zusammengehört, dass das eine Einheit bildet. Und nicht, weil sie es vielleicht schon bis ins Detail verstanden haben. Denken an Cornelius. Der hat nicht einmal einen jüdischen Hintergrund gehabt. Der hat nicht einmal gewusst, was der jüdische Glauben im Detail alles meint. Aber er hat das Evangelium von Jesus verstanden. Er hat erkannt, das ist die Wahrheit. Und er ist sofort getauft worden. Zusammen mit seinem ganzen Haus. Man kann davon ausgehen, dass da auch Kinder dabei sind. Das gehört zusammen. Und ich glaube, das hat darum Bedeutung, dass das zusammenkommt, weil ich meine, ich sehe das jeden Tag bei meinen Kindern in der Schule. Wenn die nur etwas hören, dann haben sie es gerade wieder vergessen. Wenn sie etwas hören und sehen, dann ist es schon ein Stück nachhaltiger. Wenn sie es aber gesehen, gehört und auch noch erlebt haben, dann ist die Chance gross, dass sie es verstanden haben und sich auch ein Zeitchen nachher noch daran erinnern. Und darum greift er das nochmal auf und er stellt genau die Frage, habt ihr das verstanden? Oder wisst ihr nicht, mit anderen Fragen, ihr, wo alle getauft sind, wisst ihr das wirklich? Habt ihr das wirklich verstanden? Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Der Vers 3, der lautet eigentlich kurz und knackig, oder wisst ihr nicht, dass alle, von dem geht er aus, oder? Dass in Rom alle getauft sind, die in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind. In Jesus getauft werden, in seinen Tod, in getauft sein. Mit anderen Worten, Paulus fragt also, kann es sein, dass ihr zwar getauft seid, aber die Bedeutung vom in Jesus eingetauft sein noch nicht verstanden habt, dass sein Tod mein Tod ist. Dass Jesu Tod mein Tod ist. Mit anderen Worten, Paulus sagt da, wenn du begraben wirst in das Wassergrab, in die Taufe, dann wirst du mit Jesus sterben, dann ist mit ihm. Mit dem Moment nimmst du seinen Tod in Empfang. Und so wie Jesus vom Tod auferstanden worden ist, so wirst du, und das durch die übernatürliche Kraft vom Heiligen Geist, so wirst du auferstehen und in dieser Kraft vom Geist leben. Taufe sagt eigentlich Gott mit dem Moment, will ich nicht mehr aus meiner eigenen Kraft leben. Ich bin gestorben, ich bin tot und Kraft, die mich in Zukunft leben lässt, das ist die Kraft vom Heiligen Geist durch Jesus Christus. Es geht um völlige Identifikation mit Jesus. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Bedeutung der Taufe. Völlige Identifikation mit Jesus, so wie es in Galater 2,20 sagt. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Durch den Moment vom Gläubigwerden und getauft werden, ist das die neue Realität, in der ich drin lebe. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Sein Tod ist mein Tod. Der Vers 5 braucht noch ein anderes Bild. Und das kommt in dieser Übersetzung, die wir da braucht, gar nicht so richtig zum Ausdruck. Ich habe ihn noch mal da. Im Vers 5 heißt es, ich habe euch gelesen, dass wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind. Aber es heißt da eigentlich, und Elbefelder bringt das ganz schön zum Ausdruck, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes. Ich habe euch da so eine Verwachsung mitgebracht. Was meint das? Wo hört das eine Holz auf und wo fängt das andere an? Das ist ein Stück. Komplett verwachsen. Wenn das jetzt natürlich noch leben würde, sage ich jetzt mal, und wenn das auseinanderreissen würde, es geht kaputt. Das ist das Bild von dieser Identifikation. Komplette Einheit. Jesus in mir, ich in Jesus. Mal schauen, ob er steht. Nein. Nochmal anlehnen. Mich hat das Bild bewegt. Es ist ein Bild, das mir Eindruck macht. In dieser Einheit mich selber dürfen zu sehen mit Jesus. Und Elbefelder sagt da auch, in der Neuheit des Lebens wandeln. Wir sollen in dieser Neuheit leben. Und da meint neu nicht im Sinn von, mein Küchenmesser geht kaputt, jetzt gehe ich ein neues Küchenmesser basteln, aber genau das Gleiche nochmal. Sondern da geht es darum, dass wenn mein Küchenmesser kaputt ist, ich ein komplett neues Instrument, eine neue Maschine kaufe, wo in ihrer Dimension all das, was mein Küchenmesser kann, sprengt. Das ist eine neue Qualität. Da geht es nicht einfach um das Ersetzen vom Alten, wo vielleicht, weil es neu ist, ein bisschen besser ist. Sondern es ist eine komplett neue Qualität. Und Taufe sagt uns, durch Taufe oder durch das Gläubigwerden und durch Taufe nimmst du die Neuheit in Anspruch und sagst Ja zu dem. Und da möchte ich den Morani nochmal vorholen. Da kommt er für mich nochmal ins Spiel. Ich glaube nämlich, dass wir an dem Punkt mehr Moranis sind, als wir es uns manchmal denken. Mehr elefantisch denken, als wir uns das manchmal bewusst sind. Der Elefant weiß zwar um seine Kraft, er reißt jeden Tag Bäume aus. Er setzt sie also punktuell sogar ein. Aber er identifiziert sich nicht mit dieser Kraft. Und dort, wo es um Freiheit geht, wo es so zentral ist, dort wird sie völlig wirkungslos. Sein Denken ist begrenzt, ist bestimmt von seiner Erfahrung, von dem, was er irgendwann einmal erlebt hat. Und er ist sich nicht bewusst, was für eine Kraft in ihm lebt. Er müsste kein Arbeitssklave mehr von seinem Besitzer sein. Er könnte in der Freiheit leben. Und so sagt Paulus, auch ihr müsst kein Sklave mehr sein von der Sünde. Ihr müsst kein Sklave mehr sein von dem alten Rebell. Und wenn es im Vers 3 noch geheissen hat, wisst ihr denn das nicht? So sagt er nachher im Vers 6, da wir dies erkennen. Da geht es nicht mehr um Wissen, Theorie, sondern da geht es um eine Dimension von Erkenntnis, die ins Leben hineinkommt. Darum braucht er da ein anderes Wort. Da wir dies erkennen, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünden mehr, kein Arbeitstier mehr wie der Morani. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstanden und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen. Und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Das Geheimnis von deren Identifikation ist der Schlüssel, wo uns die Tür auftut, um zu verstehen, was wir in Jesu Tod und seiner Auferstehung wirklich haben. Das Geheimnis der Identifikation ist der Schlüssel, dass wir verstehen können, was wir im Tod und in der Auferstehung Jesu tatsächlich haben. Und die Identifikation geschieht durch die Taufe. Taufe ist der Akt von unserem Willen und unserem Gehorsam, wo ich die Identifikation erkläre. Und sagen, für den Rest von meinem Leben hat das Gültigkeit. Wenn wir mit Jesus begraben sind, haben wir das Recht, alles Kommende von dem Moment an auch mit ihm zu teilen. Ich habe gesagt, Jesus oder Gott wird nie Frieden schliessen mit dem Rebell in uns. Der Rebell gehört hingerichtet. Und es gibt nur eine Hinrichtung, weil wenn er tot ist, ist er tot. Und die Hinrichtung ist passiert vor 2000 Jahren. Die Hinrichtung ist passiert vor 2000 Jahren. Unser alter Mensch, meine alte Natur, ist dort gekreuzigt worden. Und ob ich das glaube oder nicht, ändert nichts an diesem historischen Fakt. Du kannst das glauben oder nicht glauben. Am Fakt ändert das nichts. Das ist passiert vor 2000 Jahren am Kreuz, wo Jesus gestorben ist. Aber der Glaube ändert, ob du in dem lebst oder nicht lebst. Im Kreuz findet der Austausch statt, wo alles Böse von dem Rebell, alle Schuld, alles, alles Böse, was in meinem Leben auch von außen mir zugefügt worden ist, auf Jesus übertragen worden ist und alles Gute, was Jesus hat, mir zugute kommt. Und in der Taufe nehme ich das in Anspruch. Er ist bestraft worden, dass uns vergeben ist. Er ist verwundet worden, dass wir geheilt sind. Er hat unsere Sünden getragen, dass wir gerecht gesprochen sind. Er ist unseren Tod gestorben, dass wir sein Leben teilen können. Er ist zum Fluch geworden, dass wir gesegnet sind. Er hat unsere Armut ertragen, dass wir seinen Reichtum in Anspruch nehmen können. Er hat unsere Scham und Schuld, Schande getragen, dass wir seine Ehre empfangen können. Und er hat unsere Ablehnung getragen, damit wir seine Annahme teilen. Das bekennen wir in der Taufe und nehmen wir in Anspruch. Das ist mein Verwachsensein mit ihm. Das ist die Einheit, die Identifikation. Ich bete, dass wir Moranis sein können, die nicht in der Theorie stecken bleiben. Und nicht punktuell die Kraft vom Geist in Anspruch nehmen, sondern in ihrem Leben. Weil es ist der Geist der Wahrheit, der uns muss die Wahrheit offenbaren. Und das ist sein Herzensanliegen. Der Geist der Wahrheit will uns in die Wahrheit führen. Er will unser Denken verändern. Dass wir in der Neuheit von diesem Leben, in diesem Austausch tatsächlich auch leben können. Und ich habe gedacht, auch wenn jetzt heute nicht Taufe ist, aber wir haben viele von uns unter uns, die getauft sind. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir diesen Austausch nochmal persönlich machen. Und das für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Die Wahrheiten aussprechen und sagen, ja, ich identifiziere mich. Und ich lade euch ein, wer das kann, als Gebet mitzuformulieren und ganz persönlich sich mit dem zu identifizieren, wer das will und kann. Er wurde bestraft, so dass mir vergeben ist. Er wurde verwundet, dass ich geheilt bin. Er nahm meine Sünde, dass ich gerecht gesprochen bin. Er starb meinen Tod, dass ich sein Leben teile. Er wurde zum Fluch, damit ich gesegnet werde. Er hat meine Armut ertragen, dass ich seinen Reichtum teile. Er trug meine Scham und Schande, dass ich seine Ehre empfange. Er ertrug meine Ablehnung, damit ich seine Annahme teile. Ja, und das ist unser Gebet, das ist mein Gebet für mich ganz persönlich. Ich weiß, dass ich nicht immer in dieser Identifikation lebe. Aber das ändert nichts daran, dass es geschehen ist. Und wir beten darum, dass du unseren Glauben stärkst. Ich bete darum, dass du meinen Glauben stärkst. In dieser Wahrheit zu leben. In dieser Wahrheit unterwegs zu sein. Mit all dem, was wir vorher ja auch geteilt haben, wo der Felix uns mit hineingenommen hat. Mit allem Schönen, mit allem Guten, mit allem Schwierigen, mit allem Schweren auch in unserem Leben. Dass wir in dem hineinleben, Jesus, wo du für uns du hast am Kreuz. Dort, wo der Rebell in uns, unsere alte Natur hingerichtet worden ist. Und wir danken dir für die Taufe, wo wir das können zum Ausdruck bringen, die Identifikation. Das völlige Willen eins sein mit dir und das Willen in Anspruch nehmen. Ja, und ich bete, Heiliger Geist, dass du dein Werk an uns tust. Unser Denken verändert, wenn wir es nicht selber tun können. Der Morani hat jemanden gebraucht, der ihm das gezeigt hat. Und du bist der, der uns das zeigt und der uns seine Kraft schenkt. Dafür danken wir dir. Amen.